Tja, wir kennen das Spiel alle. Spiel in Anführungszeichen, weil es kein Spiel ist, sondern richtig harter Ernst. Wenn irgendwas passiert ist, was Schlimmes passiert ist, sei es das katastrophale Zugunglück Ende Juli in Santiago de Compostela mit 79 Toten oder die Havarie der Costa Concordia letztes Jahr im März mit 32 Toten oder die Love Parade in Duisburg vor 2 Jahren mit 21 Toten. Oder sei es auch nur ein Beziehungsbruch zwischen ehemaligen Freunden. Die Frage ist immer gleich und wird auch mehr oder weniger laut gestellt. Wer hat Schuld? Wir Menschen suchen meistens einen schwarzen Peter. Einen Sündenbock, einen Blitzableiter, einen Schuldigen. Wieso machen wir das eigentlich? Ich glaube ganz einfach, ich will nicht schuld sein. Wir wollen emotional entlastet sein. Wir wollen ganz einfach geliebt sein. Auf jeden Fall nicht an den Pranger gestellt werden. Ich glaube, in jedem Menschen sitzt eine Angst vor Schuld und Strafe. Und ich glaube, dass diese Schuld- und Strafeangst ganz alt ist. Gleich auf den ersten Seiten der Bibel wird uns nämlich erzählt, dass bereits Adam und Eva schwarzer Peter gespielt haben. Gleich nachdem Adam und Eva ihre Unschuld verloren haben, gleich danach wurden ihnen, so heißt es dort, die Augen geöffnet. Sie fühlten sich im wahrsten Sinne des Wortes bloßgestellt. Und es ist nicht merkwürdig, dass sie sich zum ersten Mal bewusst nackt sahen? Plötzlich schämen sie sich voreinander. Plötzlich wissen sie nicht nur, was gut ist, sie wissen auch, was böse ist. Plötzlich wussten sie, dass es nicht okay war, dass sie Gottes Anweisungen ignoriert hatten. Sie fallen aus allen Wolken. Sie, die sein wollten wie Gott, merken zum ersten Mal, was es heißt, Mensch zu sein. Genauer, was es heißt, ungehorsamer, verführter Mensch zu sein. Und plötzlich erleben sie ein Gefühl, das sie bis da noch gar nicht kannten. Angst. Sie hören, dass Gott, wie es in der Bibel heißt, im Garten umhergeht und verstecken sich. Scham, Angst treiben Adam und Eva weg von Gott. Plötzlich ist er da, dieser Bruch, dieser unsichtbare Bruch, dieser Beziehungsbruch zwischen Gott und Mensch. Und das ist Sünde. Sünde ist im Kern nicht unbedingt Moral. Sünde ist Bruch, Beziehungsbruch, Vertrauensbruch. Da ist einfach was eingebrochen. Gott sei Dank, kann ich nur sagen. Gott sei Dank lässt Gott uns Menschen nicht für alle Ewigkeit einfach so laufen. Gott sei Dank. Von Anfang an geht Gott uns Menschen nach. In der Bibel heißt es, Adam, wo bist du? Ich fand es als Mann interessant, dass Gott nicht zuerst Eva gerufen hat, denn die hat doch damit angefangen, oder? Geht schon los mit dem schwarzen Peter, ihr merkt's. Willkommen Jakob und Rahel im Club. Nein, Gott ruft zuerst den Adam, der schweigend zusah und dem schweigend nichts anderes einfiel als einzuwilligen. Adam muss sich zuerst verantworten. Deshalb ruft Gott. Und die Ironie ist ja nicht dabei zu überhören. Der allwissende Gott ruft, Adam, wo bist du? Und genau hier beginnt also das alte Gesellschaftsspiel Schwarzer Peter. Von Anfang an steht nämlich für uns Menschen fest, Schuld ist immer der andere. Komisch, oder? Als Gott Adam gefunden hat, fragte ihn auf den Kopf zu, hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Na, und Adam fällt nichts anderes ein, als seinen Finger auszustrecken. Hey, die Frau, die du mir gegeben hast, die gab mir die Frucht. Ja, und deshalb habe ich gegessen. Mit anderen Worten, Gott, du bist schuld, dass du mir diese Frau gegeben hast. Es ist schon heftig, wie wir Menschen drauf sind, oder? Gott fragt die Frau, was hast du getan? Und Eva ist nicht auf den Kopf gefallen, nein. Die Schlange hat mich verleitet, deshalb aß ich von der Frucht. Ja, wer ist denn jetzt eigentlich schuld? Gott? Adam? Eva? Die Schlange? Keiner will den schwarzen Peter. Niemand steht zu seiner Schuld. Jeder verweist auf den anderen. Ich kenne das auch. Ich habe neulich wieder mal meine Lesebrille gesucht. Und wer war schuld? Die Oma. Ist doch klar. Und als ich sie dann gefunden hatte, da wusste ich ganz genau, das war nicht die Oma, du hast sie dahin gelegt. Tja, wie kommen wir aus dieser Nummer wieder raus? Ganz einfach. Und doch nicht so ganz einfach. Was mich und den anderen wirklich befreit, das ist nämlich die Einsicht, sorry, tut mir echt leid. Ich habe zu schnell, zu einseitig, zu unreflektiert dich beschuldigt. Kannst du mir verzeihen? Gott beendet das schwarze Späterspiel damals im Paradies und auch heute. Er ist es, der durchblickt, wenn einer Schuld hat. Jeder kriegt sein Fett ab. Eva, Adam, die Schlange, jeder. Früher oder später. Übrigens, das ist auch der Grund, weshalb die Bibel sagt, richtet nicht. Gott möchte nicht, dass wir den anderen fertig machen. Fertig machen wird Gott. Das Größte finde ich aber in der Bibel, Gott nimmt die Schuld auf sich. Jesus macht sich zum schwarzen Peter. Da lese ich in Jesaja 53,5, er, Jesus, wurde blutig geschlagen, weil ich Gott die Treue gebrochen hatte. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir haben nun Frieden. Emotionale Entlastung, Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Unglaublich. Aber jeder, der das glaubt, jeder, der Gott seinen schwarzen Peter gibt, der ist ihn los. Am Kreuz entsorgt Jesus jeden schwarzen Peter. Am Kreuz besiegt Jesus den Tod und nimmt wirklich meine Krankheit, meinen Schmerz auf mich. Egal, wo du jetzt auch durch musst, du musst da nicht alleine durch. Gott sagt, ich helfe dir gern. Am Ende, das sagt die Bibel, für all die dieses glauben, wird es kein Leid, kein Schmerz und kein Geschrei mehr wegen schwarzer Peter geben. Am Ende gibt es für alle, die Jesus vertrauen, Vergebung, Hilfe. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Der entscheidende Punkt ist nur, wer hat den Schneid, wer hat die Reife, zum anderen zu gehen? Wer hat den Mut zu sagen, du, ich hab dich, glaube ich, verletzt. Du, ich dachte echt, ich bin im Recht. Aber ich habe nochmal drüber nachgedacht und irgendwo, vielleicht trage ich auch meinen Teil dazu bei, dass es so gekommen ist. Das war nicht gut. Ich habe dir wehgetan. Verzeih, dass ich nur mich gesehen habe in meinem Schmerz. Oder du, ich habe gemein über dich geredet, schlecht über dich gedacht. Und ich merke, wir kommen irgendwie nicht mehr zueinander. Kannst du mir verzeihen? Ich persönlich kann nur sagen, stark, echt stark, wer zu seiner Schwäche steht. Stark, wenn der andere dann auch vergeben kann. Dazu gehört Mut, viel Mut, Demut. Anselm Grün nennt Demut mal den Mut, in seine eigene Persönlichkeit hinabzusteigen, so sagt er es. Und das heißt nichts anderes als den Mut, Verantwortung zu übernehmen. Den Mut, auch der zu sein, der ich auch bin. Mut, sich quasi zu seinem schwarzen Peter zu stellen. Wie kommt man zu so einem Mut? Corrie ten Boom sagt, Mut ist Angst, die gebetet hat. Hey, das ist ein Ding. Mut ist Angst, die gebetet hat. Was für ein Mut hatte doch in meinen Augen dieser gewissenlose Steuereintreiber. Als der dann doch mit seiner inneren Not nicht mehr ein und aus wusste, so erzählt uns Jesus das mal in einem Gleichnis, da geht er in den Tempel und betet. Und dort im Tempel vergleicht er sich mit niemanden. Dort sucht er nur einen und sagt, Gott, sei mir, Sünder, gnädig. Und Jesus sagt von diesem verzweifelten, aber doch mutigen Mann, der sich also auch zu seiner dunklen Seite bekannte, ich sage euch, dieser Sünder kehrte heim als ein von Gott Gerechtfertigter. Das ist stark. Jesus wohnt immer in Sündern, immer nur in Sündern, die sagen, okay, ich bin auch einer. Also wir sehen, wer ausspricht, was schiefgelaufen ist, der begibt sich in eine heilsame Richtung. Er zeigt Reife, er übernimmt Verantwortung. Wunibald Müller hat es schön formuliert. Er sagt, im Aussprechen beginnt das Lossprechen. Da kommt Freiheit hinein. Wie lange es dauern kann, bis es zu so einem mutigen Aussprechen kommt, davon erzählt Joyce Meyer in ihrem Buch, wie man Gottes Reden hört. Ich zitiere. Eine Frau erzählte mir einmal, dass sie Gott um Wegweisung gebeten hatte. Gott zeigte ihr ganz deutlich, dass sie ihrer Schwester vergeben sollte, mit der sie sich Monate zuvor gestritten hatte. Doch weil diese Frau das nicht wollte, vernachlässigte sie ihr Gebet. Als sie Gott dann um etwas bat, machte Gott ihr wieder klar, bitte vergib zuerst deiner Schwester. 2 Jahre ging das so. Immer wenn sie zu Gott um Hilfe bat, erinnerte er sie sanft, ich möchte, dass du deiner Schwester vergibst. Letztendlich erkannte sie, dass sie niemals geistlich weiter wachsen würde, wenn sie das nicht tun würde, wozu Gott sie zum Schluss aufgefordert hatte. Und so kniete sie nieder und sagte, Herr, gib mir die Kraft, meiner Schwester zu vergeben. Ich glaube, so fängt Vergeben an, dass ich merke, ich kann das gar nicht, ich will das gar nicht. Gott, gib mir die Kraft zu vergeben. Joyce Meyer erzählt von dieser Frau, plötzlich konnte sie vieles, was sie vorher gar nicht bedacht hatte, zum Beispiel aus der Perspektive ihrer Schwester sehen und verstehen. Innerhalb kürzerer Zeit hatten sie wieder eine gesunde Beziehung und die war stärker als je zuvor. Nein, nicht immer geht das, vor allem nicht so schnell danach. Aber wir haben es ja auch hier gehört, 2 Jahre hat diese Frau gebraucht, um überhaupt vergeben zu können. Das deckt sich mit Ergebnissen empirischer Studien von Forscherinnen aus Hamburg. Die fanden heraus, dass 27% Jahre brauchen, bis sie überhaupt vergeben können. 24% brauchen mindestens Monate, bis sie dazu bereit sind. Ich glaube, diese großen Zeiträume sagen ganz viel über die Größe von unserem Schmerz aus, wenn man verletzt ist. Und das ist das, worüber wir in der Regel nicht reden, aber dann Konsequenzen ziehen. Interessant fand ich auch die Wirkungen der Vergebung. Die wurden nämlich auch untersucht. 74% der befragten Teilnehmer dieser Hamburger Studie sagten, es gehe ihnen jetzt wesentlich besser, nachdem sie innerlich vergeben hatten in der Beziehung zum Täter. 46%, also die Hälfte, spürte eine Veränderung ihrer Gedanken und Gefühle und Einstellungen. 29% erlebten immerhin positivere Gefühle. Ihr merkt, das passt nicht so ganz zusammen, es waren mehrfach Antworten möglich. Tatsache ist, einige sagten, ich habe entdeckt, dass ich mich in meinem eigenen Nicht-Vergeben-Können genauso starr verhalten habe wie der Mensch, der mich so sehr verletzt hat. Eins haben die, die dazu bereit waren zu vergeben, gefunden. Frieden, Frieden, echt Frieden. Jemand sagte, ich war erleichtert, froh, glücklich, mir ging es so viel besser. Ich war entspannt, hoffnungsvoll, versöhnt und erlöst. Und das war so gänzlich anders als vorher, wo ich so niedergeschlagen, voller Schmerz war, wo ich haderte und nur Vorwürfe machte. Genau das bestätigen auch andere Menschen, die Schlimmes durchgemacht haben. Im Urlaub habe ich ein Buch gelesen von einem Mann, den ich sehr, sehr schätze, Professor Dr. Michael Herbst. Es heißt Beziehungsweise. Und es macht deutlich, Menschsein heißt immer in Beziehung zu stehen. Deswegen ist das, glaube ich, auch so dick geworden. Aber es ist vor allem gut geworden. Ich habe noch nie so ein gutes Seelsorgebuch in der Hand gehabt. Ich habe gemerkt, das ist echt gut. Wenn sich jemand mal für so ein Thema interessiert, sehr empfehlenswert. Das Beste an diesem Kapitel Schuld und Vergebung sind für mich 2 Beispiele gewesen, die ich kurz noch weitergeben möchte. Unter der Überschrift Das Unverzeihliche Verzeihen erzählt Herbst vom Ende der Apartheid in Südafrika. Wenige Wochen nach der Freilassung von Nelson Mandela verlor der anglikanische Priester Michael Lapsley bei einem Bombenattentat beide Hände und das Augenlicht. Er wurde in Australien behandelt, kehrte dann heim und schrieb: Nach dem Bombenanschlag auf mich 1990 erkannte ich, dass ich immer ein Opfer bleiben würde, wenn ich voll Hass, Bitterkeit und diesem Selbstmitleid bleibe. Sie, die Täter, hätten dann nicht nur den Leib getötet, aber meine Seele. Mein eigener Weg ist ein Weg vom Opfer zum Überlegenen, zum Sieger. Durch die Gebete und die Liebe von gläubigen Menschen und Menschen guten Willens hat Gott mir ermöglicht, diesen Weg zu gehen. Was mir geschehen ist, wurde von Menschen weltweit wahrgenommen und ernst genommen. Heute strebe ich danach, für andere das zu tun, was für mich getan wurde. Andere zu begleiten, auf einer Reise weg von der Rolle des Opfers, hin zu einem freien Menschsein. Wir sind berufen, unser eigenes Verletztsein zu erkennen, zu begreifen als Mängelwesen und mit Christus zusammen seine Arbeit zu tun, als Verwundete, die andere heilen. Überlegt mal, der war tief verwundet und konnte andere heilen. Vielleicht wird es nötig sein, eine mehr zuhörende als predigende Kirche zu werden, dem Schmerz der Menschen zuzuhören, ihn wahrzunehmen, ihn ernst zu nehmen. Es geht darum, sichere Orte zu bieten, wo Menschen das Gift, was in ihnen ist, loslassen zu können auf dem Weg zur Heilung und Ganzheit. Dieser Lepsley hat letztlich Workshops in Südafrika angeboten, wo Menschen das lernen konnten, was er gelernt hat. Nicht nur zu vergeben, sondern dazu fähig zu machen, auch andere zu heilen. Unglaublich, finde ich. Unglaublich, was Gott aus Menschen machen kann, die ihm den schwarzen Peter zurückgeben und sagen: Ich will nicht Opfer bleiben. Auch Eva Motzkor ist so jemand. Als 10-Jährige ist sie mit ihrer Zwillingsschwester Opfer der medizinischen Experimente von Josef Mengels in Auschwitz geworden. Und sie hat überlebt. In einem Interview mit der Frankfurter Rundschau sagte sie 2003: Ich kam auf die verrückte Idee, ich kann vergeben. Das war eine unglaubliche Entdeckung. Das kleine Mengele-Versuchskaninchen, das sein ganzes Leben lang hilflos gewesen war, hatte plötzlich Macht. Diese Macht der Vergebung macht gesund. Ich lehnte es einfach ab, die Rolle des Opfers weiterzuspielen. Als ich mit dem Vergeben begonnen hatte, fiel eine Last von meinen Schultern, die ich fast 50 Jahre mit mir rumgetragen hatte. Die Vergebung schafft einfach die Möglichkeit, dass ein Opfer wieder zu jemand wird, der kein Opfer ist. Der Schmerz verschwindet und man ist einfach ein ganz normaler Mensch. Ein Überlebender hat das Recht zu vergeben. Was für ein Statement. Meine Frau und ich haben am Freitagabend im Fernsehen im WDR eine Frau gesehen in einer Talkrunde, die hat ein Buch geschrieben, 4-3. Sie hat nicht nur ihren Mann, sondern auch ihre beiden Kinder durch ein Zugunglück verloren. Und das war total bewegend, von dieser Frau zu hören, die mal Clown war im Krankenhaus, wie sie damit fertig geworden ist. Sie sprach von der Gnade, und ich dachte, ich höre nicht richtig, von der Gnade, dass sie dann hörte, einer nach dem anderen ist gestorben. Sie hörte die ganze Nachricht nicht auf einmal, sondern Stück um Stück. Und für mich unfassbar, wie diese Frau immer noch ein fröhlicher, in Anführungszeichen, Mensch ist. Jesus lädt uns ein. Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Oder mit den Worten unseres Themas: Hey, wie wär's? Gib mir noch deinen schwarzen Peter. Ich entsorge ihn. Ich möchte schließen mit einem Bild, das ich total liebe. Das Bild von der Mülltonne. Wir alle haben Müll zu Hause und der wird gesammelt, sonst stinkt's. Und er wird dann entsorgt. Und interessant an diesem Bild ist mir geworden: Die Müllverbrennungsanlage in Nürnberg schafft durch die Kraft-Wärme-Kopplung, dass daraus Strom und Fernwärme wird. Habt ihr? Müll wird Strom und Fernwärme. Müll wird neue Energie. Mit anderen Worten, wenn Gott unseren Müll, das, was mistig gelaufen ist, bei uns oder an anderen oder wie auch immer, wenn wir ihm das geben, unseren Müll, dann schafft er neue Energie draus. Ich schließe jetzt mit einem Wort, das ist so dieser Monatsspruch für diese Woche. Seid nicht bekümmert. Ich habe mal nachgeguckt, weil das ist unser Trauspruch, was denn Kummer ist. Kummer ist nichts anderes wie Schutt und Müll. Jakob Rahel, es wird kommen von jetzt und immer wieder. Schutt und Müll, was damit machen? Dem anderen zuschieben? Seid nicht bekümmert. Gebt Gott euren Schutt und Müll. Und plötzlich kommt neue Energie. Und man kann sich richtig lieb gewinnen. Über viele Jahrzehnte hinweg. Das ist der einzigste Grund, warum Beziehungen leben. Das ist der einzigste Grund, warum wir mal in den Himmel kommen können. Weil Gott sagt, hey, ich hätte ihn gern. Ich trage gerne, wenn du willst, deinen schwarzen Peter. Gibst du ihn mir? Gott segne dich.